Also Traurigkeit ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich sehr gut kenne. Ja. Aber so diese schönen Gefühle ist eher schwieriger.
Hallo, herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Heute ist die Caro bei mir. Und Caro kommt mit einem Thema, mit dem sich bestimmt einige identifizieren können. Und zwar leidet sie unter Bindungsangst, aber in der Art, dass sie Beziehungen gar nicht erst anfängt. Das heißt, sie lässt keinen Menschen bzw. keinen Mann so nah an sich herankommen, dass überhaupt eine Beziehung startet oder dass überhaupt auf körperlicher Ebene irgendwas stattfinden kann. Das heißt, sie vermeidet Nähe, bevor sie überhaupt starten kann. Und was Caro mir da erzählt, deutet halt stark darauf hin, dass sie traumatisiert ist. Und darauf möchte ich mit ihr einen gemeinsamen Blick werfen. Ja, hallo liebe Caro. Schön, dass du da bist, zumindest diesmal remote zugeschaltet. Normalerweise treffen wir uns ja in Trier, aber diesmal bin ich aus Teneriffa zugeschaltet, du aus Berlin. Wir sehen uns hier aber über den Screen und ich hoffe, dass technisch alles gut funktioniert. Und ja, über welches Problem möchtest du mir erzählen?
Ja, hallo Steffi. Also erstmal danke für die Gesprächsmöglichkeit und meine einfache Anreise. Ja, also mein Thema ist Angst vor Nähe und auch eben körperliche Nähe, also Intimität, und dass ich sehr schnell überfordert damit bin. Und deswegen, also ich hatte noch nie eine Beziehung oder auch generell einfach kaum Erfahrung in diesem Liebesthema, weil sobald eben jemand Interesse zeigt, bin ich damit sehr schnell überfordert und blocke ab oder bin abweisend und kann eigentlich mit der Zuneigung gar nicht umgehen. Und ich kann auch sehr schlecht Zuneigung zeigen. Also ich weiß nicht, wie man jemanden so zeigt, dass ich ihn gerne habe. Und ja, das macht mich dann schon manchmal ein bisschen traurig, weil ich würde eigentlich schon gerne das zulassen, ohne halt immer direkt Angst, Panik oder überfordert zu sein.
Ja. Was passiert denn da eigentlich in deinem Körper? Kannst du das beschreiben? Also ich meine, was hast du gesagt? Du hast gesagt, du kannst keine Nähe zulassen. Was heißt denn das ganz konkret? Hast du mal eine konkrete Situation, wo das so passiert ist, die du mir beschreiben kannst?
Genau, also wenn jemand eben Interesse zeigt oder auch so körperliche Nähe zeigt, dann merke ich auf jeden Fall, dass ich total angespannt bin und dann einfach überhaupt nicht weiß, wie ich reagieren soll. Also ja, ist einfach ganz komisch und eigentlich ist das schon immer dann so ein Fluchtinstinkt, dass ich mir so denke, okay, wie komme ich hier jetzt irgendwie raus? Und dann bin ich eigentlich auch immer diejenige, die für so ein bisschen, ja, das dann einfach so ein, ich sorge dann für so eine unangenehme Situation, weil die andere Person dann irgendwie auch nicht genau weiß, okay, habe ich jetzt was total falsch gemacht? Und ja.
Okay, also du spürst eine starke Anspannung auf körperlicher Ebene.
Ja.
Wie spürst du die? Kannst du mir das beschreiben, wo du die spürst?
Also wo im Körper ich das spüre?
Ja, genau.
Ja, gute Frage. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube im ganzen Körper eigentlich. Das ist halt so ein ganzer Druck.
Okay.
Ja.
Ist das wie so ein Gefühl, du würdest so ein bisschen einfrieren oder?
Ja, auch. Teilweise schon. Ja.
Also dein Körper reagiert ganz intensiv, also ganz abwehrend. Im Grunde dein ganzer Körper signalisiert dir, ja, was eigentlich? Das ist gefährlich oder was würdest du sagen, ist die Botschaft von deinem Körper?
Also ich glaube schon, dass das, also mein Nervensystem ist auf jeden Fall, hat einen sehr hohen Schutzmodus. Also das springt sofort halt an. Ja. Ich glaube, das ist einfach, ich bin halt nicht daran gewöhnt, mich irgendwie fallen zu lassen oder mich zu öffnen. Und deswegen, ja, schaltet dann so der Körper auf Alarm.
Also du hast es nicht gelernt zu vertrauen.
Ja, oder mich, ja, halt verletzlich zu zeigen. Also das fällt mir schon sehr schwer.
Ja, ja.
Und mir wird die Nähe auch einfach sehr schnell zu viel. Also ich habe immer das Gefühl, dass sich manche Menschen nicht so, also ich bin einfach sehr langsam, was das angeht, aber bei anderen ist es dann immer so schnell und ja, das ist mir dann eben zu viel.
Ja, also du fühlst dich, ist das richtig, wenn ich das so sage, leicht bedroht durch Nähe?
Ja, also ja, doch.
Das heißt ja, dass dein Körper wahrscheinlich, also mit Sicherheit sogar, oder du als ganzer Mensch mit allem, was dazugehört, schlechte Erfahrungen gemacht hat und sozusagen deine Amygdala ganz schnell anspringt und sagt Gefahr, Gefahr, Gefahr. Nun könntest du es ja fast dabei bewenden lassen, also wenn man jetzt mal das ganz knallhart zu Ende denkt und sagen, okay, Nähe ist gefährlich, du identifizierst dich damit und sagst, gut, dann eben nicht. Aber es gibt ja noch eine andere Ebene in dir, die jenseits von deinen körperlichen Reaktionen agiert. Und das ist ja eine Ebene, die offensichtlich sagt, ich will es aber doch. Ja? Sonst hättest du ja keinen Konflikt. Der Konflikt ist ja, dass es eben auch einen Teil in dir gibt, der sich nach Nähe sehnt und wünscht.
Mhm. Ja, ich glaube, die Sehnsucht ist schon da, aber sie ist sehr unterdrückt. Oder ich kann das nicht so, also ich stehe auch gar nicht so dahinter. Also ich tue immer so, als würde es mir eigentlich nichts ausmachen. Und ja, das ist sowieso alles so anstrengend, Beziehung und sowas. Und ja, aber ich glaube, eigentlich ist da schon eine gewisse Sehnsucht oder ein Bedürfnis danach.
Genau, sonst würdest du jetzt wahrscheinlich hier nicht mit mir sprechen. Hm. Weil dann hättest du ja kein Dilemma. Das Dilemma ist ja, dass eine gewisse Sehnsucht danach ist. Aber aufgrund deiner körperlichen Reaktion, das immer wieder verhindert wird. Und das Problem mit körperlichen Reaktionen ist ja, dass die unwillkürlich sind.
Mhm.
Also das kannst du nicht bewusst steuern.
Ja, genau. Das passiert eigentlich sehr schnell immer automatisch. Ja.
Ja, und das deutet ja stark darauf hin, dass du wahrscheinlich traumatische Bindungserfahrungen gemacht hast, weil das ist ja im Grunde eine Traumareaktion, wenn der Körper so schnell reagiert. Das heißt, die Amygdala schlägt an und schreit Alarm, Alarm. Hm. Und dein autonomes Nervensystem ist auf Flucht geschaltet oder eben auf Freeze. Das sind ja zwei der Reaktionen. Wir haben ja nur drei: Kampf, Flüchten oder Einfrieren. Und dein Körper reagiert eben sehr schnell und ohne, dass du es steuern kannst, entweder auf Flight oder Freeze, beziehungsweise eben so eine Mischung aus beiden, höre ich da so aus bei dir. Und dein Kopf her, vom Kopf her, also der Hippocampus, der ist so für Orientierung zuständig. Der Hippocampus sagt uns, wo wir uns gerade befinden, zeitlich, räumlich und so weiter. Der ist auch ein bisschen beeinträchtigt, weil der sortiert immer die Gegenwart und die Vergangenheit falsch. Das heißt, der reagiert in der Gegenwart auf eine Situation, die eigentlich in der Vergangenheit stattgefunden hat. Mhm. Und deswegen, wenn ich dich jetzt einfach mal so fragen darf, welche schlimmen Erinnerungen hast du denn an Nähe, dass da so eine starke Angstreaktion in dir abgespeichert ist oder so eine starke Abwehrreaktion?
Ja, da habe ich eigentlich keine Antwort drauf, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Also das Einzige, was ich für mich so herausgefunden habe, ist, dass meine Eltern an sich eher emotional distanziert sind. Also das ist jetzt nicht so liebevoll. Ich sage meinen Eltern auch nicht irgendwas mit, ich habe euch lieb oder ich habe euch gern. Das ist ganz komisch. Also ja, oder auch so generell die Umarmung sind eher freundschaftlich, also auch heutzutage noch. Also es ist halt einfach so eine emotionale Distanz, aber ansonsten so wirklich von der frühen Kindheit her, also weiß ich nichts. Also weiß ich nicht, ob da irgendwas passiert ist oder so.
Hast du überhaupt viele Erinnerungen an früher?
Nee. Also kommt drauf an, welches Alter. Aber jetzt, ja, ich glaube so unter 6 Jahre, weiß ich nicht.
Mhm. Inwieweit hast du dich denn selbst schon eigentlich so damit beschäftigt, was das bei dir sein könnte? Also inwieweit bringst du da für dich so eigene Theorien oder so ein bisschen Vorbildung mit oder eben auch gar nicht?
Doch, eigentlich schon viel. Ich glaube tatsächlich durch dich habe ich angefangen, eben diese Podcasts zu hören, auch zu Bindungsangst und so weiter. Das war da vor mir gar kein Begriff. Und dann habe ich immer mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, mit manchen Sachen kann ich mich schon identifizieren. Und ich glaube, ich habe sogar auch diese eine Trauma, also Folge von dir gehört.
Mit der Verena König, die ja doch ein genau. Trauma und Beziehung.
Ja, und das fand ich auch ganz interessant, weil da habe ich auch mich in einigen Sachen wiedergefunden und war so, ja, so reagiere ich ja irgendwie auch. Ja.
Ja. Und ich denke, wir sind auch in diesem Bereich, weil alles andere wird jetzt auf der psychologischen und neuropsychologischen Ebene eigentlich wenig Sinn machen. Mhm. Weil es ist für mich ganz klar, dass du eigentlich eine Traumareaktion hast. Gerade dieses Unwillkürliche spricht dafür, also dieses Nicht-Verstehbare und dieses Schnelle und Unabhängige von deinem Verstand. Also dein Körper reagiert, ohne dass dein Verstand das im Grunde genommen so wirklich einsortieren kann. Das ist alles blitzschnell und dein Körper übernimmt eigentlich komplett die Führung. Richtig?
Ja.
Ja, die Caro berichtet hier einige Dinge, die darauf schließen lassen, dass sie traumatisiert ist. Das erste ist vor allem ihre starke körperliche Reaktion, die in keinem Zusammenhang mit ihrem rationalen Denken steht. Also sozusagen der Körper macht, was er will und es passiert ihr einfach. Und was da passiert ist, dass die Amygdala, also der Sitz der Gefühle und vor allen Dingen auch der Sitz im Gehirn für Angstreaktionen, sehr, sehr stark anschlägt und eine potenzielle Gefahr signalisiert. Das heißt, ihr Gehirn und damit auch ihr ganzes System, ihr ganzer Körper geht sofort in einen Alarmmodus. Und was dann eben auch passiert im Gehirn ist, dass der Hippocampus ist sozusagen der Kontextgeber im Gehirn. Der sortiert die Dinge ein, der sorgt für Orientierung, gar nicht präzise arbeiten kann. Das heißt, durch den starken Alarm, durch das traumatische Erlebnis in der Vergangenheit oder viele Traumen, die sie in der Vergangenheit erlebt hat, die wahrscheinlich in Richtung einer starken Verlassenheit gehen, werden vom Hippocampus gar nicht richtig einsortiert, sondern ihr ganzes Gehirn ist quasi wieder in der Vergangenheit. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir beim Trauma sehr fragmentierte Körpererinnerungen haben. Das heißt, das Trauma wird nicht wirklich sprachlich abgespeichert im Sinne von Erinnerungen, sondern vor allem körperlich, auf der körperlichen sensorischen Ebene. Das heißt, der Körper erinnert sich, Nähe ist gefährlich oder Nähe bedeutet, ich kann auch ganz, ganz krass verlassen werden, während der Verstand im Grunde genommen sagt, ich möchte Nähe. Und das heißt, das autonome Nervensystem fährt dann automatisch auf Rückzug, Erstarren oder in die innere oder äußere Flucht. Und das sind alles so Reaktionen, die Caro beschreibt, eben diese starke körperliche Reaktion von Anspannung in Kombination eben auch damit, dass sie sich eigentlich kaum an ihre Kindheit so richtig erinnert oder an frühe Kindheitsjahre. Auch das haben wir häufig bei Traumatisierung, dass es nicht gut abgespeichert ist, sondern dass ganz, ganz viel verdrängt und abgespalten ist. Also Menschen, die eine glückliche Kindheit zum Beispiel haben, die haben viele Kindheitserinnerungen, weil das Gehirn hat keinen Grund, etwas zu verdrängen oder abzuspalten, was schön war, was sich geborgen und sicher angefühlt hat. Und ganz viel, was die Caro erzählt, deutet eben eindeutig darauf hin, dass sie diese Sicherheit und diese Geborgenheit eben als Kind nicht erlebt hat. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, auch im weiteren Verlauf des Gesprächs, dass die Caro vor allem mal ein Verständnis dafür bekommt, dass sie traumatisiert ist und was das eben auch auf körperlicher Ebene für sie bedeutet.
Und wie finde ich dann heraus, also was genau das dann ausgelöst hat, dieses Trauma? Oder werde ich das eigentlich nie erfahren?
Also ich denke, das werden wir hier wahrscheinlich in dieser Sitzung nicht herausfinden. Ich denke, für dich wäre es wichtig, da einfach auch eine Traumatherapie zu beginnen. Das ist dann ein etwas längerer Prozess. Und ich denke, man kann sogar auch die Reaktion verändern, selbst wenn du nicht auf die genauen Auslöser kommst. Weil am Ende des Tages kommt es ja nur auf eine Sache an, dass dein Gehirn lernt zu unterscheiden, was ist heute und was war gestern. Das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass aufgrund der tief abgespeicherten Angst, die du in dir trägst, nämlich diese Angst vor Verletzung und das, ich gehe jetzt mal von der körperlichen Ebene weg, ich rede jetzt mal vom Schattenkind, weil diese körperliche Ebene finde ich manchmal auch, ist mir manchmal einfach zu technisch. Hm. Ich meine, klar ist, dass der Körper dran beteiligt, aber ich wechsle jetzt mal die Ebene. Also, dass dein Schattenkind irgendwie sehr früh gelernt hat, Nähe ist bedrohlich und will mit allen Mitteln vermeiden, dass dir wehgetan wird. Also im Grunde steckt dahinter ja eine ganz, ganz starke Schutzfunktion. Mhm. Und wie das immer so ist mit Schutzfunktionen und Schattenkindern, weil die Prinzipien sind ja immer dieselben, ob wir jetzt im Bereich Trauma sind oder leichteren Schädigungen oder Verletzungen, die man aus der Kindheit mitgenommen hat. Das Prinzip, das Wirkprinzip ist immer dasselbe, dass das Gehirn die Gegenwart mit der Vergangenheit verwechselt. Das heißt, du kannst dich richtig unterscheiden, oder dein Schattenkind kann dich richtig unterscheiden, was ist heute, was war gestern und wie kann ich Vertrauen in die Gegenwart herstellen.
Okay, und also deswegen bin ich dann quasi so gehemmt und verschlossen.
Ja, ich glaube, was für dich heute ganz wichtig ist, also jetzt in diesem Gespräch, ist dieser Schritt und dieses Verstehen wichtig, oh ja, stimmt, ich habe ein Trauma. Also, dass das irgendwie validiert wird, dass du weißt, woran du bist, im Grunde genommen, was passiert da eigentlich. Hm. Und du weißt es ja schon, aber dass das nochmal so vielleicht wirklich validiert wird, dass du sagst, okay, jetzt schnalle ich, was da mit mir passiert. Und jetzt habe ich auch eine Idee, in welche Richtung ich weitergehen kann.
Mhm. Ja, ich glaube, das stimmt. Das ist mir immer schwer gefallen. Also ich habe das ja auch immer hinausgezögert, auch zur Therapie zu gehen, weil mir das immer super doll unangenehm, irgendwie über dieses Thema überhaupt zu sprechen, weil ich immer mir so dachte, es gibt ja andere Probleme, ja, die irgendwie schlimmer sind.
Ach, jetzt sprichst du wirklich was Großes an. Das ist so eine komische Sorge, die manche Leute haben. Und ich finde, was du da hast, das ist auch wirklich ein ganz, ganz ernstzunehmendes Problem, was alle Berechtigung hat, deswegen in Therapie zu gehen. Da kommen Menschen wegen ganz anderer Sachen. Und ich finde, jeder hat eine Berechtigung, über sich nachzudenken und tiefer zu tauchen und sich zu reflektieren und sein Leben zu verbessern. Aber was du da hast, das ist wirklich ein schwereres Päckchen. Und genau dafür sind Psychotherapeuten ja auch in jedem Fall da. Mhm. Und deswegen darfst du da ganz offen sein. Aber ich glaube, es ist vielleicht noch eine andere Ebene, mit der sich vielleicht auch viele Menschen identifizieren können, die da eventuell mitschwingt oder dich da so ein bisschen raushöre. Und das ist die folgende Ebene. Mein Gott, alle anderen kriegen das doch so leicht hin und mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und dass dir das auch ein bisschen peinlich ist. Also man schämt sich ja immer so schnell für Probleme. Das kennt jeder Mensch. Jeder kennt das. Wenn er irgendein ernstzunehmendes Problem hat, ist die Scham sofort mit im Boot. Ich vermute, das schwingt auch damit, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich sehe in meinem Freundesumkreis oder auch generell so in meiner Altersgruppe, ja, da ist das ja ein großes Thema mit Partnerschaft und Beziehung und so weiter. Und darüber wird ja auch ständig immer geredet. Und da fühle ich mich eigentlich immer direkt ausgeschlossen. Oder ich merke dann, okay, ja, ich mache da schon wieder direkt zu und mich nervt das dann direkt. Also es, ja, oder es triggert mich dann auch einfach manchmal, wenn es immer nur darum geht. Ja, Oder
macht dich nicht das auch wütend? Ist dann ja auch so ein Riesenfrust von wegen, oh, dieser Scheiß und reden wieder darüber und ich bin irgendwie draußen. Also es ist ja so ein Gefühl, stell ich mir vor, wie wenn man so am Spielplatz steht und alle spielen und man selber guckt nur so vom Zaun aus zu, oder?
Ja, wütend, aber es macht mich eben auch traurig, weil ich so merke, ja, ich laufe eigentlich vor was weg, was ja eigentlich was Schönes ist. Und ich habe Angst davor und viele können das zulassen oder wollen das. Und bei mir ist es halt eher so, nee, ich will das halt irgendwie nicht, aber ich will es ja doch, ja.
Ja. Aber ich glaube, also erstmal ganz großen Dank dir, dass du hier in diesem Podcast offen darüber sprichst, weil ich glaube, da draußen gibt es viele, die zuhören und sagen, oh krass, endlich mal jemand, dem es auch so geht wie mir. Denn wir kriegen auch öfter Zuschriften von Menschen, die die gleiche Problematik haben und haben das deswegen jetzt auch mal ausgewählt, genau darüber zu sprechen. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, raus aus diesem Muster zu kommen. Und du bist auch noch sehr jung, also du hast noch ganz, ganz viel Zukunft vor dir. Insofern kannst du, denke ich, da sehr optimistisch sein. Es wird zwar schon ein Weg vor dir liegen, aber der ist bewältigbar, sofern du beschließt, ihn einfach mal zu beschreiten. Aber wie gehst du denn, wenn du jetzt unter Leuten bist, also unter Freunden bist, wie gehst du denn damit um? Sagst du das offen oder ziehst du dich zurück oder machst du irgendeinen blöden Kommentar? Oder wie ist dann dein Handling, wenn du so merkst, oh, die reden wieder darüber und ich fühle mich gerade total unwohl?
Ich glaube schon, dass ich eher sehr still werde, also eher nur so passiv am Gespräch mich beteilige, eigentlich gar nichts so richtig sage. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob das enge Freunde sind, da kann ich schon sehr offen drüber reden. Also die meisten von meinen Freunden wissen das auch schon, dass ich da ein bisschen anders ticke. Aber wenn das natürlich fremde Leute sind oder zum Beispiel auch bei einer Party, wenn da mal Trinkspiele sind, da gehe ich lieber weg, weil ich dann nicht damit konfrontiert werden will. Und ich kenne das auch schon massenhaft, dass mir dann immer die Frage gestellt wurde, was, du warst noch nie in einer Beziehung, warum nicht? Und dann muss man sich immer so erklären, ja.
Was erklärst du denn dann?
Ich sag dann einfach, ja, es gab noch nie so eine Person, wo ich mich wohlgefühlt habe. Oder dass es mich nicht interessiert, sowas sage ich dann auch einfach, damit das Thema dann so schnell vom Tisch ist. Also ich
finde es ganz, ganz schnell ab. Ja, genau, du musst ja auch nicht mit jedem drüber reden, aber ich finde es ganz wichtig und richtig gut, dass enge Freunde eingeweiht sind. Also dass du nicht so völlig allein bist mit dem Thema. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kommt ja wirklich so ein starkes Gefühl der Isolation und auch Einsamkeit auf, wenn man sich so mit gar keinem austauschen kann.
Nee, ich habe auf jeden Fall Freunde, mit denen ich darüber reden kann und die auch versuchen, mich zu verstehen. Und ja, ich versuche das dann auch immer zu erklären, wie ich da irgendwie funktioniere. Ja.
Ja. Das ist gut, weil das ist ja auch wiederum eine heilsame Beziehungserfahrung für dich, dass es Menschen gibt, denen du vertrauen kannst. Also in Form von Freunden. Das ist wichtig, das holt dich raus aus der Isolation und rein in die Verbundenheit, zumindest mit Freunden, und lehrt dich, okay, da draußen gibt es Menschen, denen ich vertrauen kann. Ich würde jetzt gerne noch mal auf das Problem als solches eingehen. Hast du eine vage Ahnung davon, was du meinst, wenn du sagst, das hast du ja sehr am Anfang erwähnt, ich schütze mich vor Verletzung? Welche Art der Verletzung du meinst? Was in dir kann so verletzt werden? Also hast du irgendeine vage Vorstellung davon, wovon du eigentlich sprichst, wenn du sagst, ich will nicht verletzt werden?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass ich eine sehr sensible Person bin. Und das ist auch einfach, wenn ich mich einmal öffne oder ich glaube auch mein Herz öffne, dann mache ich das auch, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich bin sehr echt, was das angeht. Also ich meine es dann wirklich auch ernst. Und ich glaube, ich habe einfach Angst davor, dass eine andere Person es dann eben nicht so ernst meint und mich dann einfach fallen lässt und ich bin aber dann schon sehr tief drinne.
Und okay. Ja. Also, dass du richtig, richtig enttäuscht wirst.
Mhm. Ja.
Und im Grunde, dass du verlassen wirst. Ne? Also eigentlich ist das ja so eine ganz tiefe Verlassenheitsangst.
Mhm. Ja, oder dass ich eigentlich nicht verstanden werde. Ich glaube, das ist auch so ein Thema bei mir, dass, ja, dass man eben, also dass ich halt nicht gesehen werde.
Mhm. Ich meine, so wie du eben deine Eltern so beschrieben hast, ich meine, beschrieben ist schon fast zu viel gesagt, du hast ja einfach nur so festgestellt, sie sind distanziert.
Hm.
Und das lässt ja so die Vorstellung zu, wenn sie das heute sind, waren sie es auch früher. Also, dass du als Kind irgendwie einfach nicht genügend Verbundenheit gespürt hast.
Mhm.
Und wenn ein Kind sich nicht verbunden fühlt, fühlt es sich ja auch nicht verstanden, denn ein Kind, was sich gesehen fühlt und verbunden fühlt mit den Eltern, fühlt sich in einem auch verstanden. Das gehört so eng zusammen, weil das Kind hat ja diesen ganz, ganz tiefen Bindungswunsch und alle Möglichkeiten und alle Bereitschaft, sich zu binden, bringt es ja mit auf die Welt. Und wenn das von den Eltern nicht richtig beantwortet wird, dann fühlt sich ja das Kind nicht nur unverbunden, sondern auch völlig missverstanden.
Mhm. Ja, ich war auf jeden Fall auch sehr viel alleine in der Kindheit. Ja. Also ich musste mich viel mit mir selbst beschäftigen, weil meine Eltern eigentlich immer gearbeitet haben. Ich wurde auch sehr früh eingeschult, also schon mit 4 und war dann auf so einer Ganztagesschule. Und dann war ich später auch auf einem Internat.
Ach, das klingt irgendwie so traurig. Also es, weißt du, das klingt ja irgendwie so im tiefsten Inneren, wie Mama und Papa war ich eigentlich zu viel.
Ja, also sie hatten auf jeden Fall Freiraum, dadurch, dass ich ja nicht da war.
Ja.
Ja. Also vor allem eben während der Gymnasialzeit, die 8 Jahre, da war ich nur immer mal am Wochenende dann halt zu Hause. Ja, aber sonst unter der Woche mussten sie sich quasi nicht um mich kümmern, ja.
Ja. Hast du mal in dich hineingespürt, welche tiefsten inneren Glaubenssätze da so in dir abgespeichert sind?
Nee, also jetzt gerade fällt mir das ein bisschen schwer. Irgendwie
hast
genau
du aber auch nicht vorher mal gemacht?
Welche Glaubenssätze ich habe?
Ja. Du musst dir jetzt nicht zwanghaft überlegen. Was mir jetzt nur auffällt, ist, dass du dich damit noch nicht so befasst hast, weil du ja sagst, du hättest dich mit meinem Podcast befasst und so weiter. Und dann ist ja meistens das, was am nächsten liegt, wo die Leute als erstes eintauchen, sich zu fragen, welche tiefsten inneren Glaubenssätze habe ich denn? Und wenn du das bisher nicht getan hast, stellt sich so für mich die Frage, dann hat das ja wahrscheinlich auch einen Grund. Also ich habe jetzt einfach mal so die Fantasie und spreche sie mal aus und du kannst mal spüren, ob das stimmig sein könnte für dich, dass da ja auch ein ganz tiefer Schmerz in dir ist. Und dass du da auch eigentlich gerne völlig verständlicherweise einen Bogen drum machst und dir vielleicht bisher noch nicht getraut hast, dir so einzugestehen, wie verlassen sich das in dir drin vielleicht wirklich auch anfühlt.
Mhm. Also ich kenne auf jeden Fall ein paar Glaubenssätze, aber mir fällt das schwer, da immer mich da so reinzuspüren, beziehungsweise auch so dahinter zu stehen. Also ich weiß natürlich, es gibt diesen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, aber ich spreche die dann aus und ich würde da jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie eine starke Resonanz habe. Das ist für mich halt einfach so ein Satz. Aber mir fällt es einfach schwer, mich da so reinzuspüren.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass du auch Glaubenssätze hast, die noch stärker sind, also noch mehr als ich bin nicht gut genug, sondern die einfach in eine noch stärkere Richtung gehen, wie ich bin zu viel oder ich bin nicht erwünscht oder also sowas. Ne? Und dass du die nicht spüren kannst, denke ich, ist ein Selbstschutzmechanismus, der ja auch sinnvoll ist, also der sich wahrscheinlich sehr früh etabliert hat, weil auch als Kind, du musstest ja irgendwie klarkommen. Du warst alleine, du musstest irgendwie funktionieren. Und wahrscheinlich hast du sehr früh gelernt, solche Schmerzen einfach auch beiseite zu schieben und da nicht, also die einfach nicht so zu spüren, weil das wäre überwältigend gewesen.
Ja, also Gefühle unterdrücken, das mache ich auf jeden Fall. Beziehungsweise, also ich kann sehr schlecht irgendwie fühlen oder die Gefühle benennen. Außer, also Traurigkeit ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich sehr gut kenne. Ja. Aber so diese schönen Gefühle ist eher schwieriger.
Mhm. Ja. Traurigkeit, ja, ich denke, das ist so eine Grundstimmung, aber ich vermute auch, dass eine tiefe Angst oder so eine tiefe Ohnmachtsgefühl dir auch jetzt nicht so verfügbar ist, oder? Als Gefühl.
Also jetzt bezogen auf das Thema
überhaupt.
Liebe oder? Ach so, überhaupt.
Ja, überhaupt. Also dass du, ja, auch auf das Thema Liebe. Also ich vermute, dass so einige Gefühle bei dir in Watte einfach gepackt sind.
Ja. Das stimmt.
Ja. Und das war ein absolut sinnvoller Überlebensmechanismus früher. Hm. Weißt du, du wärst ja sonst verloren gewesen, zu sehr. Also ich meine, deine Eltern lassen dich immer wieder allein, überlassen dich dir selbst. Da denke ich, sind tiefe Gefühle von Verlassenheit, von Einsamkeit, von ja, so richtiges Verlassenheitsdrama. Und du hast gelernt, dich da irgendwie zu beschützen, indem du sie nicht so gefühlst. Und du hast gelernt, oder ja, dein Körper, dein Schattenkind haben gelernt, alles im Hier und Jetzt so abzuwehren, dass du dich nie wieder so verlassen fühlst, wie du dich schon verlassen gefühlt hast, dass das nie wieder passiert in deinem Leben.
Hm.
Das, denke ich, ist das Programm. Und da ist halt ganz, ganz, ganz viel Schutz. Und das ist auch nichts, was man jetzt in einem Gespräch aufbrechen kann. Hm. Das braucht eine längere Therapie. Aber was wir hier können, ist für dich eine Klarheit schaffen. Was passiert da eigentlich?
Mhm.
So, dass du ein bisschen was Handfesteres hast und nicht so neblig so ein bisschen. Weißt du, was soll das eigentlich? Was ist da mit mir los?
Also erstmal muss ich das ja selbst verstehen, bevor ich dann quasi ja, daten kann oder so, weil sonst bringe ich das ja, ich weiß schon wieder nicht, wie ich das formulieren soll, aber sonst wird das ja eher schwierig in so einer Kennenlernphase, oder?
Also so im Moment ist das fast unmöglich, weil dein Körper so stark reagiert, dass es gar nicht möglich ist. Du kriegst es ja vom Verstand her nicht gesteuert.
Mhm.
So. Und deswegen ist ganz klar, also such dir eine Traumatherapie. Wir können auch gleich nochmal darüber reden, kurz, wie man das am besten macht, um diese Programme allmählich zu deinstallieren. Wichtig im Moment ist, dass du verstehst, dass du sehr starke Schutzmechanismen hast, dass du nicht verletzt wirst.
Hm.
Und worum geht es da eigentlich im Wesentlichen? Das Hauptprinzip ist Kontrolle.
Hm.
Es geht um Kontrolle. Und das ist wichtig, dass du das verstehst. Das, was du früher erlebt hast, war das Gegenteil von Kontrolle, das war totale Ohnmacht und Ausgeliefertsein.
Mhm.
Du guckst so, dass ich schon sehe, dass du es gar nicht so richtig jetzt nachvollziehen kannst, weil ich vom, was wir eben gesagt haben, dass du gar nicht so in dieses Gefühl reingehen kannst oder dich gar nicht so verbinden. Ne? Nee, das ist jetzt sehr theoretisch, das ist mir klar, ist auch okay so, lass es uns theoretisch lassen. Wir müssen jetzt nicht hier dich in die tiefsten Gefühle reingehen, das wäre zu viel bei dem. Aber natürlich, deine Eltern sind weggegangen, die haben dich irgendwo hingestellt, die haben dich irgendwo, weißt du, so abgestellt, sind weg. Wie fühlt sich ein Kind? Ausgeliefert, geht ja gar nicht anders. Und ich denke, das sind Erlebnisse auch schon in ganz früher Kindheit, schon in den ersten zwei Lebensjahren, dass sie dich zu viel allein gelassen haben. So. Wie fühlt sich ein einjähriges, ein paar Monate altes Kind, ein paar Wochen altes Kind, wenn keiner da ist, abgrundtief verlassen?
Mhm.
Das ist eine abgrundtiefe Ohnmacht. So, und irgendwann gewöhnt man sich ab, die Nähe überhaupt noch haben zu wollen. Weil dann wird man ja jedes Mal wieder frustriert und nochmal frustriert und nochmal frustriert. Also wird irgendwann der Wunsch nach Nähe auch eingestellt. Auch das ist ein wahnsinnig sinnvoller Selbstschutzmechanismus. Mhm. Und alles dient der Kontrolle. Weil was du als kleines Kind ja tun musstest, musstest Kontrolle, irgendwie Kontrolle über deine Gefühle gewinnen und über die Situation gewinnen. Und das ging ja nur, indem du innerlich dafür gesorgt hast, dass dir die Dinge nicht mehr so wehtun. Also für mich liegt es auf der Hand, dass die Caro sehr, sehr viele schlimme und traumatische Erfahrungen gemacht hat mit dem Gefühl der Verlassenheit und des Ausgeliefertseins und eben damit einhergehend eines ganz, ganz starken Kontrollverlusts. Und ihr Gehirn hat für sie abgespeichert, diese Erfahrung, dieses schlimme Verlassenheitsgefühl, dieses Ohnmachtsgefühl, die starken, tiefen Verletzungen, die damit einhergehen, und ist darauf programmiert, dass das einfach nie wieder passieren darf. Ist total auf Selbstschutz programmiert, was auch ganz, ganz vernünftig ist und ein lebenswichtiger Selbstschutzmechanismus für sie war in der frühen Kindheit, um sich diesen Gefühlen halt auch nicht immer so stark wieder auszusetzen, dass die Gefühle abgespalten und vermieden werden. Und Vermeidung ist heute noch ihre stärkste Schutzstrategie. In der Psychologie kennen wir ja eigentlich nur zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Entweder Annäherung oder Vermeidung. Und gerade Menschen, die traumatisiert sind oder sehr viel mit Ängsten zu tun haben, mit der Angst, verletzt zu werden, zurückgewiesen zu werden, gehen in die Vermeidung. Das heißt, sie tun unbewusst alles dafür, um zu vermeiden, dass sie noch einmal solche Schmerzen erleiden. Und das Problem mit Vermeidungsmotiven ist, dass man eigentlich nie zum Ziel kommt. Denn kaum ist eine potenzielle Bedrohungssituation abgewehrt, taucht die nächste ja schon wieder auf. Das heißt, im Grunde genommen ist das zwar kurzfristig beschützend. Ich habe mich mal wieder bewahrt davor, dass mir jemand zu nahe tritt im Chaosfall. Aber langfristig ist es überhaupt nicht zielführend. Und deswegen ist es so wichtig, dass Caro lernt und begreift, dass sie Kontrolle herstellen kann, ohne zu vermeiden. Das heißt, dass sie im Grunde genommen lernt, dass sie auch, wenn sie jemandem nahe ist, nicht völlig ausgeliefert ist. Und das ist ja das, was ganz kleine Kinder lernen, die gute, beschützende Eltern haben. Die lernen schon von klein auf, Nähe und Beziehung ist nichts, dem ich einfach ausgeliefert bin, sondern dass ich mitgestalten kann. Das fängt schon an, wenn ein Säugling schreit und die Eltern kommen. Dann kriegt das Kind schon die Botschaft, hey, auf mich wird reagiert, ich habe Kontrolle, und setzt sich fort, indem die Eltern immer wieder reagieren auf das Kind, dass das Kind sich verstanden fühlt, dass das Kind sich angenommen fühlt. Das sind alles auch Kontrollerfahrungen, nicht nur Bindungserfahrungen, sondern auch Kontrollerfahrungen. Und Kinder, die diese Erfahrungen nicht machen, die haben ganz tief in sich abgespeichert, Beziehung ist etwas, dem bin ich ausgeliefert, aber ich kann keinen Einfluss drauf nehmen. Und das wird jetzt der Weg für Caro sein, zu lernen, dass sie auch in der Nähe Kontrolle ausüben kann, dass sie in der Nähe Einfluss hat, dass sie nicht einfach nur ausgeliefert ist. Und dann wird sie nach und nach ihr hohes Vermeidungsmotiv reduzieren und abbauen können.
Ja, verstehe ich. Also macht Sinn. Ich würde auch generell sagen, dass ich schon ein sehr kontrollierender Mensch bin. Also ja, mir fällt es, wie gesagt, das meinte ich ja schon, mir fällt es einfach schwer, mich irgendwie fallen zu lassen und so Sachen auf mich zukommen zu lassen. Also ich muss immer irgendwie vorbereitet sein. Ja, oder die Sachen schon im Kopf durchgehen. Ich denke auch eben sehr viel. Also ich denke und zerdenke. Also das nervt mich auch manchmal, weil ich will einfach nicht so viel denken. Aber ich kann es dann halt nicht lassen. Und dann gerate ich auch manchmal eben in so eine Gedankenspirale und dann, ja.
Ja, das geht's. Sind alles Kontrollversuche von deinem Gehirn, um die Zukunft berechenbar zu machen.
Hm.
Ja, weil du hast sehr viel Unberechenbarkeit erlebt und deswegen kann dein ganzes inneres System sich ganz schlecht entspannen, weil es immer in Hab-Acht-Stellung ist, was als nächstes Schlimmes passieren kann.
Hm.
Und das muss abgewehrt werden, das Schlimme, das Gefahrenpotenzial.
Ich sage auch immer ganz oft, ich wünsche mir mehr Leichtigkeit. Also, dass so der Druck einfach abfällt und dass, ja, dass sich das einfach alles ein bisschen leichter anfühlt und nicht immer so, ja, unter Druck halt.
Genau, genau. Und jetzt ist ja die Frage, wie kannst du vielleicht schon durch kleine Alltagsübungen so ein bisschen mehr Kontrolle auch wieder herstellen? Also ohne dich in Gedankenschleifen zu verlieren oder ohne dich zu zergrübeln. Und ich denke, da könnte es dir helfen, Sachen bewusst zu mentalisieren. Also bewusst, die einfach im Grunde bewusst zu machen. Zum Beispiel jetzt in dem Raum, in dem du sitzt. Wenn du dich da mal ganz bewusst umguckst und einfach mal um dich herum ein paar Dinge ganz bewusst wahrnimmst und auch fühlst, das kannst du jetzt ruhig machen. Guck dich mal um, wo du sitzt. Spür mal den Stuhl unter dir und wo deine Hände sich gerade befinden, ob die gerade auf dem Tisch liegen zum Beispiel. Also nimm einfach mal den ganzen Raum und deine Position im Raum wahr. Und dann sag dir innerlich, ich bin hier sicher, ich bin hier absolut sicher. Wie fühlt sich das an?
Gut, aber ich muss auch sagen, mir fällt es ein bisschen schwer. Also ich glaube, wenn ich alleine in so einer Situation bin, vielleicht mir so eine Meditation anhöre, dann geht das besser. Aber jetzt, ja, kann ich das schon wieder nicht so gut zulassen.
Warum?
Weil ich mich, glaube ich, doch nicht so sicher fühle. Also ich fühle mich eigentlich nur sicher, wenn ich alleine bin.
Ja.
Ja,
genau,
wenn
weil
ich
kein potenzieller Täter irgendwie in der Nähe ist, ja. Also, und auch da kannst du so schöne Kontrollexperimente machen im Alltag. Leider sitzen wir jetzt nicht in einem Raum, wir sind am Screen. Wir können uns also auch wirklich nicht unmittelbar in die Augen gucken. Aber wenn wir jetzt in einem Raum sitzen würden, würde ich dich zum Beispiel mal auffordern, mir einfach mal in die Augen zu gucken. Und dann wieder wegzugucken und dich dann zu fragen, ja, wie war das jetzt? Wie war das jetzt für mich? Also du stellst Nähe her durch Mini-Interventionen. Zum Beispiel du guckst jemanden in die Augen oder du berührst leicht mal den Arm. Also so Mini-Nähe-Aktion. Und fragst dich danach einfach, okay, wie fühle ich mich jetzt? Also, wie war das jetzt für mich? Das heißt, dadurch lernst du wieder, Kontrolle für dich herzustellen.
Ich kenne so eine Übung tatsächlich auch. Ich war mal auf einem Festival. Da finden ja auch manchmal so Workshops statt. Und das war auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie das hieß, aber letztendlich ging es auch darum, dass man sich einfach eine fremde Person sucht. Das war unter so einem Zelt. Und dann setzt man sich gegenüber, hält sich auch so ein bisschen die Hände und guckt sich eben an. Und das ist mir richtig schwer gefallen. Also da meinte der Partner da dann auch irgendwie so, ja, man hat richtig gemerkt, dass du irgendwie gar keine Verbindung willst und ich habe das immer gesucht, aber ja, da ist mir Augenkontakt auf jeden Fall auch schwer gefallen, dass ich dann immer irgendwo hin und her geguckt habe, aber ja.
Wichtig ist deswegen, dass du die Kontrolle hast. Darauf liegt die Betonung bei diesen kleinen Übungen. Du gehst in einen kleinen Kontakt, beendest ihn auch wieder und fragst dich einfach nur, ja, wie war das jetzt? Wie fühlt sich das für mich an? Fühlt sich das sicher an? Und du hast die Kontrolle. Und dann immer wieder festzustellen, ach jo, eigentlich passiert ja gar nicht. Oder es fühlt sich sicher an. Weil es ist so wichtig, dass dein Gehirn lernt, Gegenwart von Vergangenheit zu unterscheiden. Und das kannst du dir auch wirklich auf einer mentalen Ebene immer wieder klar machen. Und das hilft auch, auch wenn es erstmal vielleicht nur theoretisch ist und trotzdem hilft es, weil es neue Verknüpfungen entstehen lässt im Gehirn, dass du dir wirklich immer wieder klar machst, guck mal, was damals mit Mama und Papa war, das war ein ganz großes Unglück, weil meine Eltern waren wahrscheinlich nicht so richtig bindungsfähig. Und dadurch habe ich ein ganz furchtbar verlassenes inneres Kind in mir, ein Schattenkind, das alles dafür tut, um nie wieder so einsam und verlassen sich zu fühlen wie damals. Das war damals so, ja. Also das vollumfänglich anzuerkennen. Das Kind auch zu trösten, wie ich es immer wieder in meinen Büchern auch erkläre, wie das geht, dieses Kind zu trösten, dem ein bisschen Halt zu stiften, dem gut zuzureden. Ja, das war ganz schlimm damals mit Mama und Papa. Sich furchtbar einsam gefühlt und sehr, sehr verlassen gefühlt. Und es war nicht deine Schuld, das ist die wichtigste Botschaft. Als Kind denkt man ja immer, ich bin der Fehler. Als Kind denkt und fühlt man ja, ich bin es nicht wert, dass man sich um mich kümmert. Das ist ja das Schreckliche, was dann passiert. Dieses Gefühl, ich bin es nicht wert. Nicht Mama und Papa haben eine Bindungsstörung, sondern ich bin der Fehler.
Aber mit diesem verlassenen Kind trösten, also ich verstehe schon das Prinzip dahinter, aber also wie kann ich das denn, ich weiß nicht, also ich könnte ja dann sagen, ah, die arme kleine Caro, so du, ich wurde immer alleine gelassen und so weiter, aber ich komme ja dann schon wieder nicht so richtig in das Gefühl, sondern dann ist es einfach wie, als würde ich Schauspielern also so tun. Aber ich verstehe halt nicht, wie ich da wirklich so reinkomme.
Ja, du musst dich auch gar nicht so zwingen, da sofort reinzukommen. Es reicht schon, wenn du es dir einfach mal vorstellst. Einfach nur so vorstellst und einfach mal so denkst, oh jo, das war schon krass, ne? Armes Kind, du bist ganz schön viel allein gelassen worden. Du musst das nicht alles direkt so fühlen, sondern einfach mal anerkennen. Und wenn es einfach nur von den Gedanken her ist, krass.
Aber ich glaube, ich kenne das ja nur so und deswegen finde ich es vielleicht gar nicht so krass.
Ah, weil dir so die Referenz fehlt.
Ja.
Also weil du im Grunde genommen sagst, das ist normal.
Ja, genau. Für mich ist das ja irgendwie normal. Okay, wenn ich jetzt von anderen, aber da kenne ich jetzt eigentlich auch nicht so viele Vergleiche. Ich glaube, da müsste ich vielleicht mal mehr rumfragen, wie das bei meinen Freunden ist, in der Kindheit gewesen und so. Aber ja, für mich, glaube ich, ist es einfach normal und deswegen weiß ich gar nicht, was genau da jetzt.
Okay, also ja. Du weißt im Grunde auch nicht, was du vermisst hast.
Ja.
Und du weißt, du hast im Grunde wenig Abbild davon, wie eine liebevolle Eltern-Kind-Beziehung aussieht.
Genau, weil ich das ja nicht kenne.
Und du weißt es noch nicht mal theoretisch, auch nicht aus Filmen oder Büchern oder.
Ja, gute Frage. Also. Nee. Vielleicht lese oder schaue ich nicht unbedingt solche Sachen.
Also da ist ein riesiger Schutzwall, dich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Okay, dann lassen wir das einfach erstmal so stehen. Der hat ja seine Berechtigung. Und trotzdem kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das, was deine Eltern dargestellt haben, nicht die ganze Welt repräsentiert. Also du kannst dir vielleicht vorstellen, dass so wie deine Eltern drauf sind, nicht jeder Mensch ist.
Ja.
Das geht.
Doch. Ja.
Also dass es da draußen auch Menschen gibt, die vertrauenswürdig sind.
Ja.
Und die sehr viel wärmer sind.
Ja.
Zum Beispiel deine Freundin oder so. Da machst du ja andere Beziehungserfahrungen auch.
Mhm, Obwohl ich sagen muss, also ich habe sehr gute, tiefgründige Freundschaften. Da bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich bin trotzdem eher in Freundschaften auch so ein bisschen distanziert. Also ich kann gut reden und so weiter, aber ich kann, also ich sag jetzt nicht, nachdem ich mich mit einer Freundin getroffen habe, ja, ich fand's richtig schön, so mit dir oder ich weiß, also ich merke schon, ich bin, ja, ich bin eigentlich selbst wie meine Eltern auch immer so ein bisschen distanziert, was das angeht. Also ich sag auch nie Komplimente zu Freunden, was eigentlich ein bisschen schade ist, so du hast voll das schöne Outfit an oder ja, ich schätze das und das an dir, also ich sag einfach nichts. Ich glaube, ich zeige einfach nur, dass ich die Leute mag, indem ich mit denen Zeit verbringe. Ja.
Ja. Und gleichwohl hast du ja durch deine Freundin die Erfahrung, hey, da draußen gibt es auch Menschen, denen man durchaus vertrauen kann. Auch wenn ich trotzdem noch ein bisschen in der Kontrolle bleibe und ein bisschen distanziert vielleicht manchmal bin.
Hm.
So, also ganz, ganz wichtig ist, dass du deinem Gehirn immer wieder erklärst, dass die Erfahrungen, die du mit Mama und Papa gemacht hast, nicht repräsentativ sind für alle Menschen.
Hm.
Und dass es damals in der Vergangenheit war und dass du ja im Hier und Jetzt lebst, das ist mit die wichtige Botschaft. Also dein Gehirn berechnet ja alle Erfahrungen, die es mit deinen Eltern gemacht hat, auch für die Zukunft. Verstehst du? Dein Gehirn hat, es ist die einzige Berechnungsgrundlage, die es hat.
Hm.
Weil es von deinen Eltern enttäuscht wurde, werde ich auch in der Zukunft enttäuscht.
Hm. Aber mir ist gerade doch ein direkter Vergleich eingefallen mit irgendwie liebevollen Eltern und so weiter. Mein Halbbruder, der hat auch zwei Kinder und die, mit denen habe ich auch nicht so viel Kontakt. Aber ich sehe schon, wie er und seine Frau mit den Kindern umgehen. Und dann, also verwundert mich das schon manchmal, dass ich so bin, ah, okay, die werden irgendwie jetzt gerade in den Arm genommen oder auf die wird richtig geachtet. So, die sehen sofort, dass das Kind zum Beispiel müde ist. Und dann, ja, und dann, ja, ja, bin ich immer so ein bisschen, oh, okay, das kenne ich irgendwie gar nicht so wirklich.
Und welches Gefühl nimmt das so, in, also welches Gefühl stößt das so in dir an?
Ja, auch, ich glaube, welches Gefühl, vielleicht auch wieder so ein bisschen Überforderung oder vielleicht doch eher was anderes.
Ich frage mich, ob dich das manchmal auch so ein bisschen traurig macht.
Bestimmt auch.
Weil ich meine, die zeigen dir ja, was du im Grunde so vermisst hast, auch als Kind.
Ja, und ich merke auch, dass mit meinen Neffen zum Beispiel, weiß ich manchmal auch gar nicht genau, was ich mit denen machen soll. Also ich rede dann halt irgendwie mit denen, also ja, wie geht's dir? Aber ich gehe da jetzt nicht irgendwie in den Spielmodus oder rangel da mit denen rum oder so. Da weiß ich schon, ja, das auch wieder, wo ich nicht weiß, was ich dann machen soll.
Ja, du hast das ja einfach nicht gelernt.
Hm.
So, und da ist dann eine ganz, so eine große Hilflosigkeit auch. Also ich halte nochmal fest, ganz wichtig, immer wieder festzustellen, ich bin im Hier und Jetzt und hier bin ich sicher.
Hm.
Ich immer wieder im Hier und Jetzt verorten und hier bin ich sicher. Immer wieder Nähe herzustellen, innerhalb deiner Kontrolle rauszugehen, sich zu fragen, wie fühlt sich das jetzt an? Also einfach mal kurz zu sagen, okay, wie geht's mir jetzt damit? Und dann vielleicht auch so kleine Übungen mal zu machen, eben doch der Freundin mal was Nettes zu sagen.
Hm.
Es einfach mal zu tun. Du kannst ja auch mit einem komischen Gefühl mal was Nettes sagen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, das ist echt immer so ein kleines komisches Gefühl dann für mich, weil ich, ja, es ist dann einfach so eine Überwindung, das zu sagen.
Was ist denn da das komische Gefühl? Also was steckt denn da?
Na, ich glaube, ich bin generell dafür bekannt, eher so nach außen hin sehr stark zu wirken. Und dann, wenn ich irgendwie sowas Liebes, Nettes sage, dann merke ich schon, dass auch Freunde so ein bisschen verwundert sind. Und dann, ja, und dann fühle ich mich aber direkt schon wieder so
beschämt?
eher beschämt oder ertappt oder so, ah ja, okay, das ist schon ein bisschen komisch, dass ich das jetzt sage.
Also sozusagen, du stolperst ein bisschen über das Image, was du dir selber aufgebaut hast.
Ja.
Ja, ich verstehe. Aber ich denke, man kann viele Sachen auch rüberbringen, ohne dass das was mit Schwäche zu tun hat. Einfach zu sagen, hey, das war ein super Abend heute.
Oder, ja, das geht ja noch. Ja.
Geiles Kleid heute hast du da an. Das sieht super aus. Ne? Mach doch mal, fang doch einfach mal damit an.
Ja, ein paar Komplimente verteilen. Mach ich mich gleich beliebter.
Ja, der Punkt ist ja auch der, und das vergisst man immer, wenn man selbst in so einer Schutzstrategie gefangen ist. Du machst ja ganz viel dafür, damit du nicht abgelehnt wirst und damit du nicht verletzt wirst. Nur indem du dann selber so zurückhaltend bist, fühlen sich ja vielleicht andere manchmal ein bisschen abgelehnt, die sich vielleicht erhoffen, dass du jetzt sagst, hey, das war total nett heute Abend, dann kommt aber nichts und denken, hä, findet die mich jetzt nicht so nett, weißt du? Also ganz oft bewirken wir ja mit unseren Schutzstrategien, dass wir den anderen das zufügen, was wir selber nicht spüren wollen, nämlich so ein Gefühl der Ablehnung.
Ja.
Und vielleicht hilft dir auch dieser Gedanke da, diese Angst vor eigener Verletzung ein bisschen zu überwinden, indem du sagst, ja, okay, ich kann mich ja nicht immer nur selbst vor Verletzungen beschützen und vielleicht damit auch andere dann manchmal verletzen. Also dich einfach mal so da über deinen Schatten zu springen.
Dass ich dann den ersten Schritt quasi mache?
Dass du einfach mal genau das machst, was dir ein bisschen schwerfällt, ein bisschen noch offener, ein bisschen freundlicher auf andere Menschen zuzugehen.
Ja.
Und mach dir immer klar, es ist in deiner Kontrolle. Das ist ganz wichtig bei dir, dass du kannst das ja selber dosieren, mach dir das bewusst.
Mhm. Ja, mir tut das tatsächlich auch leid. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendwie Jungs oder Männer Interesse hatten und die ja auch eigentlich wirklich sehr lieb waren, dann tut mir das eigentlich auch immer ein bisschen leid, dass ich da direkt so gemein, also ich bin wirklich auch teilweise gemein. Also ja, und da denke ich mir immer so, das ist eigentlich nicht so schön, dass ich so reagiere, weil wenn jemand so mir gegenüber reagieren würde, dann wäre ich ja auch wieder richtig doll verletzt. Aber das fällt mir dann immer im Nachhinein erst auf. Also ja. In dem Moment selbst ist ja dieses Automatische, wo ich dann erstmal erleichtert bin, dass es weg ist. Und dann im Nachhinein, ja, aber viel zu spät eben im Nachhinein, merke ich so, ja, das war jetzt irgendwie doof.
Ja,
wie ich mich verhalten habe.
Genau, weil du so stark in deiner eigenen Selbstschutzstrategie gefangen bist, dass du gar nicht merkst, dass du dadurch andere verletzt. Ne? Diese Abwehr, das ist immer so. Das, wovon man sich selber beschützt, fügt man unbewusst den anderen zu.
Ja, ist eigentlich traurig. Ja,
du willst keine Ablehnung und lehnst dafür andere ab. Und die kriegen dann genau das Gefühl der Ablehnung, vor dem du dich eigentlich beschützen willst.
Mhm.
Okay, Caro, ich glaube, wir haben jetzt einiges gesprochen. Also mir war jetzt in diesem Gespräch der wichtigste Punkt eigentlich, für dich nochmal klar zu kriegen, was passiert da eigentlich, damit du noch besser weißt, woran du bist und ein bisschen mehr Klarheit für dich hast. Und nochmal wichtig herauszuarbeiten, diesen Aspekt der Kontrolle, weil Trauma hat immer ganz, ganz viel mit Kontrollverlust zu tun. Und dann sind viele Versuche, die Kontrolle wiederherzustellen, im Hier und Jetzt halt dysfunktional, weil im Grunde das Gehirn ja immer Kontrolle herstellt oder herstellen will über eine Situation, die schon gar nicht mehr vorhanden ist. Also es versucht, eine Situation zu kontrollieren, die schon lange, lange in der Vergangenheit liegt. Und das ist natürlich nicht funktional für die Gegenwart. Wie geht es dir mit dem Gespräch?
Ja, gut. Also ich glaube, mir sind auf jeden Fall noch mal Sachen klarer geworden. Zumindest auch einfach, dass ich das ernst nehmen soll und das auch validieren soll, weil das fällt mir tatsächlich immer noch schwer. Also ich schiebe das immer noch so ein bisschen weg und denke mir so, nee. Aber ja, ich sollte das auf jeden Fall, wie gesagt, ernst nehmen und dann auch auf jeden Fall versuchen, mehr in dieses Spüren und Fühlen reinzukommen. Eben auch, wie das für mich als kleines Kind war. Ja, also das habe ich jetzt auf jeden Fall noch mal so mitgenommen.
Genau, das ist nämlich wirklich das Wichtigste, weil das ist ganz oft, dass wir uns um Probleme nicht kümmern, weil wir sie doch immer wieder an den Rand schieben und wieder an den Rand schieben und wieder an den Rand schieben. Das gilt für so, so viele Menschen. Und ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, wie finde ich einen guten Traumatherapeuten, weil das würde ich dir wirklich ans Herz legen, dass du dich einfach im Internet und wo immer informierst, wo sind Adressen und dich einfach auf die Suche machst und dich auch nicht frustrieren lässt, dass manche lange Wartezeiten haben, sondern du würdest nie einen finden, wenn du dich nicht auf die Suche machst und wenn du einfach losgehst, dann wirst du auch einen finden. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ja. Einfach dranbleiben.
Ja, ich hoffe, ich finde jemand.
Bestimmt. Gut, dann, liebe Caro, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du hier warst. Und ja, ich wünsche dir wirklich alles Gute, aber ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass du deine Schritte gehen wirst.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und dass du mir zugehört hast und verstanden hast, worum es bei mir geht. Und ja, also wie gesagt, ich konnte auf jeden Fall was für mich nochmal mitnehmen und versuche dran zu bleiben.
Ach ja, und genau, und beschäftige dich ruhig mal mit Trauma in Beziehung. Mhm. Also tatsächlich, die Verena König hatte auch ein tolles Buch zu geschrieben. Geh ruhig noch näher ran an das Thema, während du noch nach dem Traumatherapeuten suchst. Das ist auch nochmal ein kleiner Tipp am Ende.
Okay, ja.
Dann danke dir.
Ja, danke. Schönen Urlaub dann auch noch.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war ein sehr, sehr offenes Gespräch für Caro, denke ich auch. Denn gerade wenn man in diesem traumatischen Bereich unterwegs ist und Sachen, die für alle anderen scheinbar so einfach sind, Beziehungen zu führen, rumzuknutschen, körperliche Nähe zu haben, das selber nicht so hinbekommt, kostet es schon Mut, sich diesbezüglich zu öffnen. Aber Caro ist damit nicht allein und ich denke, einige von euch werden sich damit identifizieren können. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass wir eben auch diese Themen ansprechen, die eben in einen tieferen traumatischen Bereich gehen. Und natürlich kann ich ihr in diesem Format in einem Gespräch kein Trauma auflösen. Aber ich denke, das wichtigste Outcome heute für Caro war zu verstehen, wow, stimmt, ich bin wirklich traumatisiert. Denn das ist der feste Boden an Selbstverständnis, den sie braucht, um loszugehen und sich weitere Hilfe zu holen. Und ich drücke ihr die Daumen, dass sie eine gute Traumatherapeutin oder einen guten Traumatherapeuten findet und ihr Trauma nach und nach auflösen kann und dann doch noch zu einer glücklichen Beziehung findet. Ja, danke dir fürs Zuhören und ich hoffe dann bis zum nächsten Mal bei Stahl aber herzlich. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.